sehen wir das Thema Customer Experience nicht nach wie vor zu technisch und zu wenig emotional, also zu prozessual? Und haben wir schon eine ausreichend emotionale Journey?
Service Kosmos.
Geschichten, Flops und Menschmomente.
Mit Sabine Hübner
und unserem heutigen Gast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Service Kosmos. Dieses Mal wieder mit einem Gast. Ich freue mich ganz besonders auf Tanja Boss. Liebe Tanja, herzlich willkommen. Ich sage ein paar Worte zu dir, damit alle wissen, wer du bist. Du bist Expertin für Retail-Marken, Positionierung und Markenführung im Retail und Strategin für Customer Experience Design. Das heißt, du beschäftigst dich auf der einen Seite mit viel Emotion, auf der anderen Seite mit der Struktur, damit die Emotion zustande kommen kann. Schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank, Sabine. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf bei dir in deinem tollen Podcast.
Du, wir beide haben uns ja kennengelernt in einem gemeinsamen Projekt für Richter und Frenzel, das ja für uns ein vielerlei Hinsicht ein besonderes Projekt war, vor allem was besonders in der Zusammenarbeit. Du hast ja dort auch schon, das darf ich sagen, Strategie bewiesen, weil du ja sehr früh gesagt hast, wenn wir bei Richter und Frenzel die Markenexperience verändern, dann geht es nicht nur darum, Räumlichkeiten zu verändern, sondern es geht auch darum, dass die Menschen, die die Räumlichkeiten beleben, auch diese Markenausstrahlung tragen. Und das Ergebnis war ja ein Award, der Brand Experience Award of the Year und der Brand Strategy B2C Award in 2025. Und ich glaube, das hat uns alle gemeinsam, aber dich natürlich ganz voran mit unserem Auftraggeber sehr, sehr stolz gemacht.
Ja, das war eine tolle Bestätigung für die gemeinsame Arbeit. Wie immer natürlich eine Teamleistung. Und da zeigt sich auch, was man bewegen kann, ja, wenn man da aufsetzen darf und der Kunde versteht, dass eine konsistente Customer Journey positive Kundenerlebnisse und damit auch mehr Umsatz generiert.
Sag mal, eines deiner Zitate, das ich gelesen habe, ist: Erlebnis, das verkauft, braucht Strategie, die berührt.
Ja, das ist eine Philosophie von mir. Es geht ja auch darum, nicht irgendwelche Erlebnisse zu schaffen, sondern wirklich strategisch relevante. Und um eben genau auf deine Markenpositionierung einzahlen zu können, oder in anderen Worten, jede Strategie ist nur so gut sie dann dein Zielkonsument auch erlebt, ja, und im Kaufprozess erlebt. Und das ist vor allen Dingen in Zeiten der Digitalisierung wichtiger denn je, ja. Dass wir Prozesse haben, die funktionieren, unsere Back-of-House-Prozesse, wie wir im Retail immer so schön sagen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich die persönlichen und zwischenmenschlichen Begegnungen so, ja, so reichhaltig und so positiv wie möglich gestalten zu können. Und damit beschäftige ich mich ja seit über 20 Jahren und wie du merkst, ist es auch eine große Leidenschaft von mir.
Und deswegen wollen wir heute darüber sprechen, wie Customer Experience Design einen Unterschied macht, wie es zum Wettbewerbsvorteil wird und wie Marken und Händler es schaffen, nicht nur Produkte zu verkaufen, sondern wirkliche Erlebnisse zu gestalten, und zwar solche, die emotional berühren. Und wir wollen auch darüber sprechen, ob es für Gefühl eine KPI gibt.
Genau.
Also dann lassen wir es aber mal, gehen wir mal einen Schritt zurück. Lass uns mal für diejenigen, die sich nicht jeden Tag mit dem Thema Customer Experience Design beschäftigen, erstmal die Frage stellen, was ist denn überhaupt Customer Experience Design? Wie würdest du es definieren und die Begrifflichkeit definieren? Und was steckt für dich dahinter?
Also ich bewege mich ja sehr stark im Handelsumfeld, aber das betrifft natürlich nicht nur das Handelsumfeld, es betrifft auch das Dienstleistungsumfeld. Früher ging es vor allen Dingen um Effizienz im Handel, ganz besonders noch um das Thema Sortiment und Preisgestaltung. Und heute erweitern wir das nicht nur um Bedeutung und Identität, es rückt immer mehr ins Zentrum. Das heißt, Experience Design heißt heute, den Menschen mehr denn je in den Mittelpunkt zu stellen. Also mit all seinen Emotionen, Erwartungen und Bedürfnissen. Es geht also nicht nur darum, was ich kaufe, sondern wie ich mich dabei fühle. Ja. Was wir sehen ist, dass der klassische Funnel sich weiterentwickelt hat. Das heißt, der Kauf eines Produktes markiert nicht das Ende, sondern den Beginn der Kundenerfahrung. Und im besten Fall werden dann Kunden zu Stammkunden und Stammkunden zu Fans.
Ja. Jetzt haben wir ja gerade, wir sind ja so im Spätfrühling oder Spätwinter, kann ich ja eher so sagen. Wenn wir jetzt hier aktuell unseren Podcast aufnehmen, der ich sage jetzt mal, der Winterschlussverkauf ist so in den letzten Zügen, wenn ich so durch die Stadt gehe. Ein bisschen aber den Eindruck, die Ware wird irgendwie gar nicht weniger, wenn man sich so umschaut. Das ist ja eine große Herausforderung. Mhm. Wie betrachtest du da auch die Spannungsfelder, die es ja dabei gibt? Hm? Auf der einen Seite ein Gefühl zu haben, auf der anderen Seite haben wir den Eindruck, der Handel ächzt ja auch unter den aktuellen Dynamiken.
Ja, ganz klar. Also da muss man natürlich auch ganz klar differenzieren. Was habe ich vielleicht auch für Altlasten? Gerade wenn es um, ja, du sprichst jetzt Sale an, um das Thema geht, bewege mich vielleicht in einem Economy-Segment, wo es weitgehend um, ich sage jetzt mal, um einen unintelligenten Preisvergleich geht. Ja, also an dieser Stelle bemühen wir heute ja oder auch zukünftig schon KI und Chatbots, und es wird immer mehr zum Standard in dem Bereich. Da wird zukünftig der Mensch immer weniger im Loop sein. Da geht es vor allen Dingen um Effizienz, um Geschwindigkeit, um gute planerische Prozesse. Ja, wir sind alle damit konfrontiert, dass wir einen Überhang haben an Waren, in welchem Segment auch immer. Das heißt, da sind wir gefordert, da ist der Handel gefordert mit intelligenten Systemen, mit vorausschauenden Systemen, und da ist die KI natürlich ein sensationelles Tool, besser in die Planungszyklen zu gehen. Ja, ich glaube, da arbeiten sehr viele dran. Jedoch, wenn der Kunde ganz bewusst eben nicht nach der rationalen Antwort auf Preis und Qualität sucht, ja, dann hat er eben ein anderes Bedürfnis. Ja, dann hat er das Bedürfnis, an Orte zu gehen und Produkte zu kaufen, mit denen er oder sie die eigene Identität ausdrücken kann. Ja, also der Stichwort, ich bin besonders, ich bin individuell. Ja, und das ist ja bei jedem unterschiedlich. Also du hast es angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit spielt heutzutage immer mehr eine Rolle, Gott sei Dank. Manche Kunden sagen, ich bin besonders designaffin, ich bin besonders gesundheitsbewusst. Und wenn ich diese Bedürfnisse kenne, ja, also was meinen Kunden beschäftigt, und das in mein Customer Experience Design oder in den Prozessen berücksichtigen kann, dann habe ich definitiv einen Wettbewerbsvorteil und kann eben auch Kunden zu Käufern und Fans konvertieren.
Das bedeutet ja, und du hast das ja gerade schon so schön beschrieben, dass ja, wir sprechen immer von der Emotion oder die Emotionen, die Gefühle. Allerdings sind ja Gefühle mannigfaltig. Also es gibt ja eine ganze Range an Gefühlen, die mich bewegen. Und ich sage immer, Gefühle kann man nicht diskutieren. Die haben wir ja einfach nicht. Und wir haben eine ganze Range, die wir dort ansprechen können. So wie du beschreibst, Nachhaltigkeit, das ist bei per se vielleicht kein Gefühl, aber ich habe das Gefühl oder den Wunsch, etwas beizutragen in dieser Welt zum Thema Nachhaltigkeit, etwas Sinnvolles zu hinterlassen, Spuren zu hinterlassen mit dem, wie ich mich verhalte, auch mit meinem Kaufverhalten. Also es geht ja um eine ganze Reihe von Gefühlen. Wie kann man denn das beherrschen? Also kann man, das ist ja sehr immateriell und sehr, sehr individuell, welche Gefühle mich bewegen. Kann man überhaupt so etwas Immaterielles messen und gestalten aus deiner Sichtweise, oder wie ist dein Blick darauf?
Ja, also klar, Gefühle sind ja keine Zahlen, ja, aber sie sind Treiber von Verhalten und damit von Umsatz, Loyalität und im besten Fall Weiterempfehlung. Das heißt, man kann sie nicht direkt messen, aber über zum Beispiel Erlebnismomente, Customer Feedbacks, Engagement Rates oder auch Verweildauer kann ich sie indirekt sichtbar machen. Ja. Und das Schöne ist, ich kann sie gezielt designen. Zum einen über die Atmosphäre, die ich schaffe, über Musik, Licht, Sprache, Materialität oder eben über die Interaktion. Ja. Also wie authentisch und menschlich ist mein Service. Ja, das Thema Menschlichkeit, der Mensch im Fokus, ist ja hier ein Riesenthema, mehr denn je. Und welche Erlebnisse habe ich denn mit der Marke dadurch, nicht nur vor und während dem Kauf, sondern eben auch danach? Ja, es geht ja in erster Linie darum, Vertrauen aufzubauen. Und das kann ich natürlich sehr schön über das Thema Service und Beratung, wo wir uns ja auch kennengelernt haben.
Es ist ja ein bisschen wie bei einer Netflix-Serie, und ich den Vergleich habe ich immer gerne. Da ist es ja so, wenn man eine gute Serie anschaut, dann freut man sich ja, oder dann wird man ja so süchtig nach der Serie, dass man ja im Kern Folge an Folge knüpft und sich manchmal, zumindest bei mir ist es so, schaue ganz, ganz wenig fern, aber wenn ich mich in so eine Serie verbissen habe, dann muss ich mich immer zwingen, da aufzuhören, weil es ja die Medien extrem gut schaffen, dass man eben dran bleibt. Und das ist ja ein ganz gutes Bild, finde ich immer, auch für Unternehmen, dass es einem gelingt, du hast gerade After Sales Service, also nach dem Kauf, die Beziehung nach dem Kauf angesprochen, dass es gelingt, dass sich ein Unternehmen auch so wie so ein Cliffhanger, ja, wie so eine Netflix-Serie beim Kunden einprägt, sodass wir schon Lust haben, das nächste Mal wiederzukommen und die Marke wieder zu erleben, entweder durch die Begegnung oder auch, wie du das beschrieben hast, durch den Rahmen, den eine Marke schafft, durch ein Wohlfühlen in den unterschiedlichsten Facetten dabei. Und der Mensch spielt da natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Sag mal, das ist ja ein hehrer Anspruch, dass wir die Gefühle einbauen in die Customer Journeys. Was würdest du denn sagen mit deiner langjährigen Erfahrung? Sehen wir das Thema Customer Experience nicht nach wie vor zu technisch und zu wenig emotional, also zu prozessual? Und haben wir schon eine ausreichend emotionale Journey?
Da ist noch viel Potenzial. Also es gehört beides dazu. Ja, zum einen muss ich über meine, sag ich mal, technische Infrastruktur die Freiräume schaffen, dass dann die emotionale und persönliche Interaktion möglich ist. Also da beginne ich auch damit zu sagen, dass Menschen und Mitarbeitern auch entsprechende Entscheidungskompetenzen haben, dies zu begleiten, dass eben meine Mitarbeiter sich nicht mehr mit oder weniger mit den operativen Prozessen beschäftigen müssen, sondern sich um den Kunden oder das Kundenerlebnis kümmern können. Das ist vielleicht eher die technische Seite. Und die emotionale Seite, ja, viele Vorreiter haben das erkannt. Aber was ganz spannend ist, ist auch zu sehen, dass wir immer mehr oder dass Marken auch immer mehr in die Welten der Konsumenten eintauchen, um dort in den sogenannten Communities ihre Marke erlebbar zu machen, ja, und dort Teil der Community zu sein. Wir sprechen ja aktuell von dem Trend, weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, The Fandom Frontier, ja, also die tiefgreifende Veränderung in der Art und Weise, wie Konsumenten und Fans ja mit Inhalten interagieren. Also wir haben ja keine passiven Konsumenten mehr, sondern Konsumenten werden zu Co-Creators, Kritikern, Kuratoren, möglich durch die Technologie heute. Und das zeigt sich auch, dass durch Studien bestätigt, dass ja mittlerweile, also ich habe jetzt was gelesen von WGSN, dass in den USA 92% der Leute sich als Fan von irgendwas bezeichnen. Und wenn ich da mit einem bestimmten Publikum anknüpfen möchte, dann habe ich die Möglichkeit, da ganze Welten zu erschaffen, in denen man teilhaben möchte und da natürlich das Thema Emotionalität aufzugreifen. Und was ich mir auch sagen habe lassen, dass ab dem Jahr 2026 Communities wertvoller sein werden als Kundendatenbanken, weil hochemotional, ja. Und das ist auch ganz spannend, weil Marken können dann entscheiden, wollen sie denn Besucher dieser Welten sein oder Architekten dieser Welten, ja, und selbst gestalten. Und wir sehen es ja ganz stark im Luxusbereich. Die Luxusbranche ist ja auch zum ersten Mal in den letzten Jahren unter Druck geraten, da neue Wege zu suchen, wie sie nicht mehr nur rein über das Logo und die Logo-Sichtbarkeit, Markenidentität schaffen, sondern über ein, sag ich mal, bestimmtes, emotionales, auch durchaus limitiertes Erlebnis, ja, und Hotels schaffen ganz andere Erlebniswelten. Jetzt mal im Extremfall, da gibt es natürlich auch Varianten davon, aber das ist schon ein Thema, weil über 50% der Fans bevorzugen eben Marken, die Inhalte aus ihrer Community sponsern oder unterstützen. Ja, also da ist eine große Bewegung dran. Ich denke jedoch, die Marken sind natürlich noch viel am Testen, was funktioniert, was ist nachhaltig, auch für mich, für mein Geschäft. Ja, und was ist jetzt ein kurzfristiger Hype? Das muss man beobachten und da auch für seine individuelle Zielgruppe klar definieren.
Und das ist ja auf der einen Seite, würde ich sagen, Fluch und Segen vielleicht gleichzeitig, denn auf der einen Seite ist, und wenn es einer Marke gelingt, eine Community zu kreieren, eine starke Community zu haben, dann ist das natürlich ein, in der Bankensprache würde man sagen, ein Asset. Ja. Auf der anderen Seite steckt natürlich insofern auch ein Risiko darin, dass man sagt, wie treu sind Communities, also den Kunden als Fan, ich glaube, das kennen wir ja schon ganz, ganz lange. Die Frage ist, sind heute Kundinnen und Kunden, Konsumentinnen und Konsumenten volatiler in ihrem Fanship, also dass sie schneller Communities wechseln? Wie schätzt du das ein? Denn das ist so ein bisschen mein Gefühl, dass Community sehr wichtig ist, dass wir aber viel schneller bereit sind, auch Communities zu wechseln oder weiterzuziehen in der Community.
Ja, also ich glaube, da muss man differenzieren, über welche Communities sprechen wir denn. Ja, also normalerweise ist es so, dass wenn wir über Communities sprechen, ich bin Fan oder ich habe eine gewisse Identität oder ich stehe für was. Also Beispiel, ich bin jetzt sportlich und betreibe gerne Sport und gehe gerne in die Natur und in die Berge und bewege mich da in einem Umfeld, dann habe ich diese emotionale Bindung in der Regel sehr lang, oft lebenslang. Also das prägt auch meine Identität, ja, und beeinflusst auch mein Kaufverhalten. Aber ich gebe dir völlig recht, wenn du künstliche Communities hast, die von Marken geschaffen sind, da gibt's mit Sicherheit viel Community-Hopping, ja. Das ist das, was wir erleben, gerade wenn wir eben mit zeitgeistigen Trends uns auseinandersetzen müssen. Also deshalb auch da wieder wirklich zu verstehen, wer ist denn wirklich dein Kunde, ja, was bewegt den Kunden wirklich und nachhaltig und darauf eben auch reagieren zu können und entsprechend anzuknüpfen. Ja, das können natürlich die unterschiedlichsten Themen sein.
Ja, und wenn die Community auch zum Beispiel mit Testimonials und mit Persönlichkeiten, ich möchte sagen gebildet, aber unterstützt wird, ist das auf der einen Seite oft ja ein Beschleuniger, dass man schneller eine Community findet für eine Marke oder auch für ein Produkt. Ja. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch sehr abhängig davon, dass dieses Testimonial ein positives Testimonial bleibt und sozusagen den Kerngedanken der Marke eben langfristig stärkt. Und das sehen wir ja heute sehr schnell, wenn man nur die letzten Tage, ich möchte jetzt da keine Beispiele einbringen, aber wenn man die letzten Tage hier in die Berichte schaut, wie schnell es geht, dass Follower verloren gehen, weil plötzlich etwas zutage kommt, was bisher nicht bekannt war. Also dass Communities sich sehr schnell auch verändern können.
Ja, und ich denke, da ist es wichtig, dass du als Marke natürlich eine eigene Haltung zeigst, ja, und da trotz alledem bei dir bleibst und authentisch bleibst, auch wenn du als Teil einer Community aktiv bist oder auch teilweise die mitgestaltest, ja, ich glaube, wichtig ist es hier, dass du dich strategisch fokussierst, einmal auf die durchaus individuellen Kundenbedürfnisse deiner Kunden, deiner treuen Kunden. Also auch da haben wir ja gelernt, dass dieses Thema Stammkundenpflege und treue Kunden ja wesentlich effektiver ist, also Neukundengenerierung kostet ja immer viel mehr Geld, ja, und ist lang nicht so nachhaltig. Das heißt, die gut zu pflegen und auch zu kennen und das dann in allen Aspekten der Gestaltung deiner Customer Journey wiederzuspiegeln, ja. Und dir da natürlich selbst oder auch deinen Markenwerten treu zu bleiben. Und dann hast du natürlich, wenn du dich mit Kuratoren oder auch Multiplikatoren zusammentust oder die nutzt, dann hast du, indem du eine klare Haltung zeigst, unabhängig von dem Verhalten deines Partners, eine Authentizität, die meiner Meinung nach dann dich nur stärkt. Ja, also musst aber, klar, dich natürlich dazu äußern. Du kannst dich nicht verstecken und sagen, ja, ich äußere mich nicht. Also du musst Haltung zeigen. Aber wenn die nachvollziehbar ist und authentisch, meiner Meinung nach, selbst in kritischen Situationen oder mit schwierigen Themen, was du angesprochen hast, kann man da als Marke durchaus gestärkt hervorgehen. Aber es bedeutet natürlich auch einen gewissen Mut.
Ja, und ich glaube auch ganz entscheidend, dass man gerade den Aufbau von Communities nicht als kurzfristige Aktivität betrachtet, sondern als ein langfristiges Ziel betrachtet, so wie du das gerade beschrieben hast. Also
unbedingt.
Nicht quick and dirty, sondern zu sagen, wir wollen da langfristig etwas aufbauen. Und das andere, was mir jetzt auch noch interessieren würde, das begegnet uns offen gesagt jetzt im Alltag sehr häufig, dass Marken ja sich die Frage stellen, also Marken, die eine starke Community haben, auch erfolgreiche Unternehmen sind, sich die Frage stellen, wie verjüngen wir uns denn ganz bewusst? Also wir sind vielleicht in einem Segment sehr erfolgreich, das uns heute noch ausreicht, aber mit dem Wissen, dass Kundinnen und Kunden uns in den nächsten Jahren, dass das einfach weniger werden, um es mal ganz drastisch auszudrücken, dass sich die Frage stellt, wie verjüngen wir die Marke so, dass wir auch Kundinnen und Kunden ansprechen in der Experience, dass die heute noch nicht unsere Kunden sind, ohne uns, und das ist ja, glaube ich, die ganz große Kunst, ohne dass wir uns untreu werden.
Ja, das Interessante, da hatte ich vor kurzem einen ganz spannenden Dialog mit einer Münchner Gastronomin, die hier ein großes, bekanntes Haus führen. Es ist jetzt eine positive Geschichte, darum glaube ich, kann ich die nennen. Das ist das Brenners in München. Das ist ja eine Intuition, gibt es ja schon seit vielen Jahren. Und das ist ja eine der wenigen gastronomischen Einrichtungen, die seit Jahrzehnten wirklich über alle Altersschichten Konsumenten begrüßen und bedienen, ja. Und da hatten wir das Gespräch, wie macht ihr das eigentlich? Und sie sagte mir auch, ja, wir bleiben uns treu, unseren Werteanspruch, auch unserem Qualitätsanspruch und agieren da möglichst echt und authentisch. Und das versuchen wir auch zu übersetzen auf unsere, Mitarbeiterkonzept. Es ist nicht mehr so, dass sie ihre Räumlichkeiten ständig verändern. Das sieht genauso aus wie noch vor 20 Jahren, wie ich nach München kam, 1:1. Es wird immer wieder auf den neuesten Stand gebracht und renoviert und schöne Veranstaltungen, aber letztendlich ist es immer noch das Gleiche, aber es ist eben echt und authentisch. Es ist mittlerweile eine Institution und da findest du alle Couleurs. Ja? Das sind vielleicht unter der Woche mittags die Geschäftsleute und am Wochenende dann jüngeren Leute. Aber das ist für mich ein Thema oder auch andere tolle Produktmarken, wie zum Beispiel hier bei uns auch Gmundpapiere, ja, im Premium-Segment. Die sind so klar und gleichzeitig, die schätzen ihre Tradition, investieren in Innovation. Die werden immer und, zielgruppenübergreifend eine Relevanz haben. Ja. Ja, also ich denke, da auch da wieder dir treu zu bleiben und auch authentisch und echt nahbar, trotz alledem. Ja, das ist für mich auch nochmal so ein Stichwort. Diese Nahbarkeit erlebe ich auch bei der jüngeren Generation, selbst jetzt bei der jüngsten Generation Alpha, ne, also 2010 bis 24 Geborene oder auch die Millennials, dass gerade durch die starke Digitalisierung und das Thema, was ist denn eigentlich echt und was ist fake und so weiter, diese reale Interaktion auch wieder viel mehr an Bedeutung und Wertschätzung gewinnt, ja, also authentisch zu sein und damit echt und so auch wirklich Berührung zu ermöglichen. Ja.
Ich finde das immer die große Kunst, dass man sagt, was bewahrt man? Also das ist für mich überhaupt immer die Kernfrage. Was kann bleiben, was muss anders werden, was muss weg? Ja? Also und diese Entscheidungen zu treffen, das ist ja die große Kunst auch. Und ich weiß nicht, ob du FX Pichler Weine kennst, das ist ein ganz herausragendes Weingut aus Österreich. Und die kennst du garantiert, wenn ich dir eine Flasche zeigen würde, weil die haben ein Etikett, das erkennt man, wenn man in einen schönen, in einen gut sortierten Weinladen in eine Winothek geht, dann erkennt man FX Pichler Weine sofort, weil die haben ein sehr sakrales Etikett. Und irgendwann, schon ein paar Jahre zurück, haben die sich auch die Frage gestellt, möchten sie ihr Flaschenetikett, also das Design des Flaschenetiketts, was ja ganz wichtig ist auch beim Weinen, möchten sie das erneuern und neu denken. Und ich glaube, sie waren sogar schon auf dem Weg, das zu überarbeiten. Und haben sich dann aber entschieden, dabei zu bleiben. Und in dem Fall war das eine herausragende Entscheidung, weil es, ich möchte sagen, Kult, aber ja, es ist irgendwie auch fast Kult, ja. Und das ist ja was ganz Besonderes, wenn einem das gelingt, dass man sagt, dieses Tradierte wird jetzt, also das wird wieder zur Stärke, könnte man sagen, nicht? Und auf der anderen Seite darf ich auch sagen, wir haben hier auch ein sehr traditionelles Konditorei, würde man in Österreich sagen. Ich weiß gar nicht, wie man es in Deutschland sagt. Und da sage ich mir immer, okay, das mochte ich vor 20 Jahren. Damals war das irgendwie noch schön, die Verpackung, die Art, wie die Kuchen gebacken sind. Heute schaue ich das so an und sage immer zu meinem Mann, du, das ist jetzt irgendwie in die Jahre gekommen, das ist alles zu süß. Die Verpackung, finde ich, die schaut irgendwie vom letzten Katholikentag aus. Also das passt irgendwie nicht mehr in unsere Zeit, vom Gesamtkonzept. Mhm. Und jetzt, das ist ja der schmale Grat immer, ja, wo man sagt, was passt noch und was passt nicht mehr? Und das zu entscheiden, ist ja immer die große Kunst, ne?
Ja, ist die große Kunst und dann auch zu sagen, für was stehen wir denn? Also für was standen wir und für was stehen wir heute? Ja, und was ich erlebe bei meinen Kunden, dass sie sehr schön für sich oder viele davon sehr schön für sich verstanden haben, an welcher Stelle Innovation und Weiterentwicklung wichtig und nötig ist und an welcher Stelle eben das Bewahren des Guten, ja, der guten Tradition, der Kernkompetenzen eben elementar ist und dass das Hand in Hand gehen muss, ja. Und also wie du sagst mit dem Etikett, ja, das ist ne, eine gewisse Wiedererkennung der Weinflasche, aber die Qualität, ich sage jetzt mal, der Art und Weise, wie sie den Wein produzieren und ihm vielleicht auch Zeit geben zu reifen, das ist ja mit Sicherheit eine Philosophie, ja, wie ich mir sagen habe lassen, die du mal nicht so schnell veränderst. Ja, aber die Vermarktung dessen ist vielleicht eine neue dann, wie erlebe ich den Wein zukünftig? Ja, gehe ich noch auf ein Weingut oder erlebe ich das in einem anderen Kontext? Und das kann natürlich durchaus neue Facetten haben, je nachdem, wo sich meine Zielgruppe heute befindet.
Du hast mir jetzt ein gutes Stichwort gegeben, Tanja. Du sprichst ja vom Kuratieren eines Erlebnisses. Wir sprechen von der Choreografie der Begegnung. Wie kuratiert man denn ein Erlebnis, das sich einzigartig anfühlt?
Auch da wieder individuell. Es ist nicht dieses eine Erlebnis, was ich als Marke schaffen sollte oder müsste, sondern auch da abhängig davon, was möchte ich denn erreichen, was der Kunde am Ende mitnehmen sollte. Ich hatte zum Beispiel jetzt einen jungen Kaffeemaschinenanbieter, die sich zur Aufgabe gemacht haben, den Vollautomaten so zu entwickeln, dass er mit einer Siebträgermaschine mithalten kann, aber wesentlich komfortabler zu bedienen. Das ist ein Pure Play, ein Onliner, die sich die Frage stellen, wie machen wir das Produkt, das man nur online kaufen kann, für den Kunden so erlebbar, dass er kauft, auch wieder online, und zwar so positiv erlebbar, dass es zu einer nachhaltigen Kaufentscheidung kommt. Ja. Und genau da setze ich an. Also was möchte ich denn erreichen bei dem Kunden? Und habe dann letztendlich wie ein Retro-Planning, wo ich mir meine Maßnahmen dann entsprechend adaptiere, dass es zu dem Ergebnis kommt. Und in dem Fall ist natürlich das Thema Geschmack und Erlebnis über den Kaffeegenuss ein entscheidender. Und damit dann die Erlebnisse, obwohl ich ein Onliner bin, brauche ich an der einen oder anderen Stelle den physischen Touchpoint. Ja, das muss nicht gleich im Own Retail sein, das kann auch in Form von einer Roadshow oder einem Pop-up sein, um da in die persönliche Interaktion zu gehen. Also sprich, immer erst die Frage zu stellen, was will ich erreichen und dann, was soll der Kunde erleben, zu erkennen, was sind die Schlüsselfaktoren dessen, um dann rückwärts betrachtet in die Planung zu gehen und dann aber, und das ist ganz entscheidend, das entlang der kompletten Customer Journey durchzuexerzieren und zu überlegen, welche Interaktionen habe ich dann bei welchem Touchpoint, welche möglichen Störfaktoren oder möglichen Stolperfallen habe ich. Das ist zum Beispiel was ich ganz oft durcharbeite, auch mit meinen Kunden, wo hätten wir mögliche Stolperfallen, weil Prozesse oder Ressourcen entsprechend nicht verfügbar sind. Und dann muss man das einarbeiten oder übersetzen auf die jeweilige Organisationsstruktur. Mhm. Aber dort heißt es wirklich sehr stark ins Detail gehen und im Detail die einzelnen Schnittstellen verknüpfen. Ja. Und das ist Kuratieren am Ende. Ja. Es ist komplex und die meisten unterschätzen die Komplexität der Gestaltung einer durchgängigen, konsistenten Customer Journey. Aber leider, ja, die Arbeit muss ich mir machen, dass ich es einmal durchspiele und durchdenke oder auch mehrfach teste und dann immer wieder feinjustiere.
Ja, die Krux liegt ja immer im Detail und auch dieses nahtlose Anschließen von wiederholten oder von Erlebnissen, die sich auf einem wiederholt konsistenten Niveau sozusagen entwickeln, das schafft ja auch Vertrauen beim Konsumenten, egal ob man online oder stationär kauft. Und das ist gerade jetzt so schön gesagt, dass man möglicherweise ja auch etwas braucht, was haptisch ist, in der eine Marke anfassbar wird. Mir ist es in den letzten Monaten ja aufgefallen, dass ja zum Beispiel Westwing bei Breuninger haptisch sozusagen anfassbar ist und eben auch der Online-Präsenz eine stationäre Präsenz dazu addiert, damit eben die Marke noch gestärkt werden kann.
Das ist übrigens ein super spannender Case. Also die Westwing, das wissen ja vielleicht viele, sind ja als Pure Player gestartet, ja, und haben erkannt, dass wenn sie aus der reinen Preis-Qualität Vergleichbarkeit raus wollen, müssen sie eben reale Erlebnisse mit der Marke schaffen, ja, und sind deswegen in den physischen Handel, in den Stationärhandel, also haben auch in München hier und ich glaube mittlerweile in 10-12 weiteren Städten, da findet auch Kuration statt, weil die haben natürlich nicht ihr komplettes Online-Sortiment dort vor Ort, sondern es geht wirklich um bewusst auswählen, auch um weglassen und verdichten. Was verdichte ich dort? Ich verdichte dort die Interaktion mit der Marke, den Servicegedanken, den Planungsgedanken. Wirklich da, wie du sagst, eben eine gute Experience wird zu einer guten Geschichte. Das weckt Emotionen. Ich lerne meinen Kunden kennen, weil ich verstehe, in welcher Lebenswelt bewegt sich die Käuferin. Und das ist schwieriger zu erfassen noch, ja, wenn mein Kunde sich rein digital bewegt. Da kann ich Annahmen treffen, aber es ist natürlich wesentlich effektiver dann im persönlichen Gespräch. Ja. Das ist ein sehr schönes Beispiel.
Ich erinnere mich, ich war vor ein paar Jahren mal in Japan. Und ich erinnere mich an ein Erlebnis in Tokio. Bin da durch die Stadt gelaufen und dann habe ich einen sehr, sehr schönen Laden gesehen und war Modegeschäft und dann bin ich da reingegangen und hat sehr exklusiv ausgeschaut. Also hätte jetzt hier von der Maximilianstraße oder aus der Königsallee sein können, ja. Und bin da reingegangen und habe das offen gesagt gar nicht so richtig wahrgenommen, weil es eine, wie soll man sagen, das war sehr übersichtlich gestaltet. Von jedem Kleidungsstück war nur eins auf der Stange und ich habe gar nicht verstanden und gar nicht gemerkt, dass ich in einem Zara-Laden stand und habe mich da verliebt in ein Kleid und habe das bis dahin noch nicht richtig gemerkt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich brauche kein Kleid und ich will jetzt auch hier gar kein Kleid kaufen und bin wieder gegangen. Mhm. Und am nächsten Tag hat mich das Kleid nicht mehr so richtig losgelassen und komme da wieder hin und dann war das Kleid weg. Und dann habe ich gesagt, Mensch, jetzt ist das Kleid weg. Und die Mitarbeiterin ist ja auch nicht immer ganz so einfach in Tokio auch mit Englisch da durchzukommen. Die hat gar nicht so richtig verstanden, warum ich da jetzt so enttäuscht bin. Und es hat sich herausgestellt, dass der Laden hatte von jedem Kleidungsstück nur ein einziges Teil. Und dieses Teil war da, damit man es probieren kann. Und man konnte das dann sozusagen dort im Geschäft, hat man das bestellt online und man konnte es entweder 24 Stunden später im Laden abholen. Dann bekam man ein kleines Geschenk, weil man sich die Mühe gemacht hat, nochmal hinzugehen. Oder man konnte sich das ins Hotel schicken lassen. Ich fand das total interessant, weil ich habe gedacht, das ist ein komplett anderes Sortiment als in jedem anderen Zara-Laden. Also irgendwann habe ich dann schon verstanden, dass es ein Zara war. Und interessant war, ich habe dann in Tokio dann einen Zara-Store gesehen, der so ist wie bei uns. Und da war natürlich auch mein Kleid, ja. Aber ich gebe es ganz offen zu, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das Kleid so schön gefunden hätte, wenn ich das in dem normalen Store gesehen hätte, weil das war einfach, die Präsentation, die gesamte Customer Journey war in dem Laden so, so anders. Und das fand ich damals so bemerkenswert, wie viel das ausmacht und wie wir uns täuschen lassen. Das meine ich jetzt gar nicht manipulativ, sondern wie wir uns täuschen lassen in unserer Qualitätsvermutung, wenn es um die Präsentation und um die Art und Weise der Interaktion in dem Fall mit der Marke geht. Und das ist mir so im Kopf geblieben. Ich habe das Kleid dann auch gekauft. Ich habe es heute noch, weil es mich immer an dieses Erlebnis erinnert.
Ja, das ist, also kann ich total nachvollziehen, weil du bist dann in dem Moment eben nicht überladen, wie in einem üblichen Zara-Store, wo das ja oft der Fall ist, sondern du bist inspiriert und du wirst geführt, ja, von der Marke. Und was passiert dann mit dir? Du kannst dich entspannen, du kannst dich einlassen und dann nimmst du die Dinge wahr. Und am besten ist es natürlich noch, wenn du dann noch ein schönes Erlebnis in Form von Begegnungen hast, wo du dann auch sagen kannst, das habe ich so noch nie gefühlt, ja. Dann wurde da was Besonderes kreiert, ja. Also Stichwort Qualität vor Quantität. Das ist das, was du ja da auch beschreibst. Und gerade dieses Thema kuratierte Sortimente, auch Platz, ja, für und Raum geben, auch dem Gehirn mal Raum zu geben, mal wieder in die Leere zu schauen, um dann was Neues zu entdecken, ist für uns wichtiger denn je in einem Zeitalter der Überflutung von Informationen und Themen und Geschwindigkeit, da auch mal wieder zu entschleunigen. Ja. Und das ist auch ganz spannend, weil auch viele junge Konsumenten genießen, also ich habe gelesen, 78% der jungen Konsumenten genießen das reale In-Store-Shopping mehr als online. Also die shoppen natürlich auch online, aber wenn es um Genuss und Einlassen geht, dieses auch Entdeckertum, also hat da die physische Interaktion spielt da eine besondere Rolle. Und wenn du dann natürlich noch einen empathischen Mitarbeiter hast, der die Situation erkennt, ja, umso besser. Also dann kannst du natürlich auch da wieder Fans schaffen. Ja, denn man ist eine der Fragestellungen, würde mich interessieren, was du dazu denkst, ist, schaffen es Department Stores, große Department Stores mit großen Flächen wieder diese Inspiration zu schaffen? Ja, oder sind die Zeiten einfach vorbei, weil zu groß? Ja, also ist ja ein Thema, was viele gerade beschäftigt. Also wie du das siehst.
Naja, ich glaube, das Entscheidende ist ja, schafft man es, diese Flächen mit Leben zu füllen? Also bleiben das seelenlose, schicke Flächen? Oder gelingt es uns, diese Flächen mit Leben zu füllen? Und das ist gerade zu uns einer unserer Hauptbereiche, dass wenn Unternehmen Räumlichkeiten verändern, egal ob das Banken sind oder Hotels oder andere Branchen, also wenn Showrooms, wenn sich Räumlichkeiten verändern, weil wir ja am Ende ja immer mit dem Ziel, dass wir Kundinnen und Kunden anders ansprechen wollen, heißt es ja auch, dass wir die komplette Choreografie für diese Räumlichkeit ja verändern müssen, damit nicht einfach das Alte in einen neuen Raum ist, ja, sondern damit es wirklich etwas Neues wird. Und das ist aus meiner Sicht ja die ganz, ganz entscheidende Frage. Gelingt es uns, solche Flächen neu zu bespielen? Oder hat man hier einfach ein Ding nach dem anderen, ja? Also eine, im Arbeitskontext würde man sagen, früher hat man ja oft so ein Gebäude gehabt, ein Büro, Büroflächen, wo man sagt, ein Büro war nach dem anderen. Und das war ganz spannend, weil wir waren jetzt mal die Tage beim Kunden und da sind einige Etagen noch, wie sie waren, und einige Etagen wurden schon modernisiert und umgebaut. Und also die Etagen von früher, die sind wirklich so ein Büro nach dem anderen und eine, also sehr geschlossen. Du gehst einfach in der Mitte im Gang durch, links, rechts, hast irgendwie Türen. Und genau die gleiche Fläche wurde aber eben jetzt schon in zwei Etagen komplett modernisiert und ganz anders gedacht, in einer ganz anderen Arbeitswelt gedacht. Und das ist ja wie Tag und Nacht, das muss man mal ganz klar sagen, ja. Aber es kommt natürlich darauf an, dass wir dann die Flächen, die wir ja neu geschaffen haben, mit einer anderen Offenheit, mit ganz anderen Konzepten, mit einem ganz anderen sich hineindenken, in dem Fall in das Verhalten und die Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch in die Arbeitswelten, wie arbeiten denn die Menschen überhaupt zusammen, ja, wie sind die Abläufe, wie sind die Prozesse, dass wir das mit Leben füllen, weil es nützt einem ja nichts, wenn man den offenen Raum hat und man verhält sich aber dann hinterher noch genauso wie in der Etage, in der man links, rechts geschlossene Büros hatte. Und dieses Bild, glaube ich, kann man ganz gut auch mitnehmen in Department Stores. Gelingt es uns, diese Flächen so mit Leben zu füllen, dass das nicht abgeschlossene Einheiten sind, sondern dass sich das zu einer Gesamtheit, jetzt nehme ich mal dein Wort hier auch, zu einer Gesamtheit kuratiert, sodass sich ein ganz neues Erlebnis auftut. Und wenn das nicht gelingt, dann glaube ich, wird es eine Herausforderung.
Ja, sehe ich genauso. Also ich denke, da müssen wieder echte begehrliche Destinationen geschaffen werden. Und das schaffst du eben nur, indem du das ganzheitlich denkst und dann damit auch Barrieren reduzierst, ja, und Nähe schaffst, dass man sich dort auf Augenhöhe und auch, ja, spontan begegnen kann. Und dann kann da relativ viel stattfinden. Aber entscheidend ist auch da wieder, für was steht diese Destination? Was finde ich dort vor? Ja, für was mache ich mich auf den Weg, um dorthin zu gehen? Dem Ganzen auch so ein übergeordnetes Thema oder Haltung zu geben. Also ja, da bleiben wir gespannt, was sich die Industrie da an der einen oder anderen Stelle noch ausdenkt. Ich glaube, wichtig ist vor allen Dingen, darauf zu achten, Barrieren abzubauen. Also ich fand da auch ein ganz spannendes Beispiel von einem Bankenanbieter, die da sehr viel experimentiert haben. Also auch da erleben wir ja, dass diese typische Counter-Situation seit Jahren wird da viel experimentiert und man versucht viel. Und wie kann ich auch da so dieses Partnerschaftliche nicht nur in der Kommunikation demonstrieren, sondern tatsächlich dann auch in der realen Begegnung, ja, indem ich eben nicht mehr den Counter habe, der als Trennung zwischen Konsument und Berater stattfindet, sondern dass man gemeinsam nebeneinander am Tisch steht oder sitzt. Ja. Und das sind Kleinigkeiten im Design, in der Fläche, die aber die große Wirkung haben. Das wird meistens unterschätzt. Ja. Also hier auch nochmal Stichwort, wie kuratiere ich oder wie plane ich eine emotionale Journey? Das sind eben auch diese kleinen, feinen Facetten, dass ich eben nebeneinander stehe und nicht gegenüber, oder dass ich eben auch den Raum habe, der Kundin durchaus mal ein Glas Wasser anbieten zu können und ihr zu signalisieren, sie soll sich Zeit nehmen und sie ist hier nicht on the run. Das schafft eine ganz andere Begegnungsqualität. Ja.
Absolut. Ich erinnere mich vor etlichen Jahren, also schon eine Weile her, habe ich mal eine Wohnung eingerichtet, also nicht eine, sondern meine. Und wir haben ja hier die eine oder andere Möglichkeit, hier schöne Einrichtungen zu erstehen. Und da, weil wir vorhin dieses Thema hatten, wie spielt etwas zusammen? Und hier gab es ja auch in Düsseldorf das Stilwerk und mit sehr vielen schönen Geschäften und einer großartigen Auswahl. Und ich habe damals gesagt, das Konzept ist für mich insofern nicht ganz zu Ende gedacht, dass zwar jeder für sich ein schönes Angebot hatte, Nur man denkt ja nicht in so Kategorien, wenn man etwas einrichtet, sondern man denkt ja in einem Gesamtraum. Und ein Gesamtraum hat ja für mich damals bedeutet, vom Boden bis zur Leuchte, sich Gedanken zu machen, wie passt das alles zusammen. Und insofern hat mir das nicht geholfen, dass es, keine Ahnung, 15 oder 20 schöne Geschäfte gab, weil ich hatte ja keine Lust, durch jedes einzelne zu rennen und mir mein Zeug da zusammenzusuchen, sondern es wäre an der Stelle, wenn man über Dienstleistungen nachdenkt, einfach großartig gewesen, wenn es so etwas gegeben hätte, wie bei Bräuninger zum Beispiel das Personal Shopping, dass man sagt, okay, es hilft einem jemand, es gäbe ein Konzept, wie eben das Kundinnen und Kunden möglich gemacht wird. Und das geht aber nur, wenn dann wiederum die Mieter so einer Einrichtung natürlich da auch eng und gut zusammenarbeiten, weil sonst funktioniert das ja nicht. Sonst haut das ja nicht hin. Und nachdem viele ja auch nur eine Marke vertreten haben oder nur ein bestimmtes Segment an Einrichtung, brauchte es ja das Übergreifende. Und das ist ja das, was du ja auch sagst. Es geht ja immer darum, sich die Frage zu stellen, was wünschen sich die Kunden? Und dann die Reise des Kunden, das Erlebnis so zu kuratieren, dass der Kunde mit einem größtmöglichen Erlebnis, aber auch Nutzen, und der Nutzen ist ja auch ein Erlebnis, auch mit einem größtmöglichen Nutzen rausgeht.
Ja, unbedingt. Ja, definitiv die Königsdisziplin, also die Kundenzentrierung konsequent nicht nur bei der eigenen Marke und Unternehmung zu pflegen, sondern tatsächlich auch in sämtlichen Kooperationen oder Partnerschaften, die ich vielleicht auch eingehe, ja. Also ich denke da ganz spontan auch an den Bereich Küchen, ja. Gerade im Premium-Segment, also Küchengerätehersteller und Küchenplaner. Auch da denke ich ja als Konsumentin, meine Küche ganzheitlich, was nehme ich für einen Boden? Was funktioniert überhaupt für einen Boden in der Küche, der Küchengeräte und die ganze Küche? Auch da gibt's meiner Meinung nach Riesenpotenziale einer übergreifenden Sicht auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kundin, des jeweiligen Kunden. Und da hatte ich tatsächlich auch mit einer Insiderin von einem Premium-Küchenanbieter gesprochen, die mir das bestätigt hat und gesagt hat, ja, wir in der Branche, wir schaffen zwar dann Events und Veranstaltungen, wo wir gemeinsam auftreten, ja, mit anderen Anbietern, aber wir schaffen es noch nicht. Und das bestätigt deinen Punkt, den Kunden gemeinsam zu bedienen und da übergreifend einen zentralen Ansatz zu finden. Das ist meiner Meinung nach der nächste Schritt, was so Partnerschaften angeht.
Der nächste Schritt, das trifft sich ja gut. Was würdest du sagen, wie verändert sich das Thema Customer Experience Design in der Zukunft? Das werden so Weichen sein, die neu gestellt werden?
Also ich denke, wir werden immer weniger über Customer Journeys sprechen und immer mehr über Human Journeys, wenn wir über Marken sprechen, die Gefühl als KPI verstehen und dadurch erfolgreich sein werden, weil sie Beziehungen statt Transaktionen gestalten. Und in einer immer komplexer werdenden Welt und in immer komplexer werdenden Märkten ist diese Klarheit, wen bediene ich, wer kauft meine Produkte, wer ist mit meiner Marke in Berührung, elementar. Und da den Menschen im Fokus zu behalten, ist meiner Meinung nach ganz wichtig.
Ein sehr schönes Schlusswort, liebe Tanja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was war denn euer stärkster emotionaler Moment mit einer Marke? Wenn ihr zurückblickt, dann findet man vielleicht die ein oder andere Schnittmenge mit all den Dingen, über die wir uns heute unterhalten haben. Tanja, danke für deine Einblicke. Und wir haben gelernt, dass Gefühl auch als KPI dargestellt werden kann, denn jedes Gefühl bewegt uns ja auch zu einem Handeln und das Handeln äußert sich am Ende irgendwo in einer qualitativen oder quantitativen KPI. Und insofern geht es darum, ich habe das sehr schön gefunden mit der Human Journey, die wir in der Zukunft mehr im Fokus haben, weniger das etwas Technokratische, die zugänglichere Human Journey. Da freue ich mich drauf und dann sind wir gespannt, wann wir uns dort wiedersehen in einem dieser schönen Konzepte oder Herausforderungen bei unseren gemeinsamen Kundinnen und Kunden. Danke, liebe Tanja, dass du hier so bereichernd in unserem Podcast mit dabei warst. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet. Wenn ihr Lust habt, schreibt einfach das Thema, wie ihr das Thema bei euch im Team angeht. Schreibt uns auch gerne auf servicekosmos@sabinehübner.de oder schaut aufs Forward-Service vorbei. Und dir sage ich danke für deine Zeit, liebe Tanja. Auf bald und auf dass viele Unternehmen sich der Human Journey in den nächsten Monaten und Jahren zuwenden. Bis dann. Tschüss.
Vielen lieben Dank dir, Sabine. Danke. Tschüss.